Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Es gab einen Begriff, der wurde in vier Unternehmen unterschiedlich gedeutet. Ich habe dann jedes Mal da geschaut, musste halt nachfragen. Und dann haben die mich auch angeguckt, wie weißt du das nicht? Ich muss nachfragen. Allein schon Abkürzung PM. Meinst du jetzt Prozessmanagement, Projektmanagement? Ich fand das super spannend, in einem Unternehmen zu sehen, dass wir einfach gerade in einer Zeit stecken, wo es Mitarbeiter gibt.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer unseres Podcasts, die Prozessphilosophen, heute zu einer neuen Episode. Wir haben uns heute weibliche Verstärkung gesucht. Natascha, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wie geht's dir?
Ja, hallo. Ordentlich hier zu sein.
Schön. Matusch, wie geht's dir?
Immer noch gut. Wir haben heute nämlich zweite Folge aufgenommen, deswegen. Ja. Es geht mir immer noch gut. Ich freue mich auf die Folge, weil wir haben uns mit Natascha schon, glaube ich, einmal ausgetauscht. Einmal oder zweimal?
Einmal.
Und deswegen freue ich mich schon auf die spannende 45 Minuten.
Ich habe jetzt in den 30 Sekunden, wo wir nicht aufgenommen haben, schon gehört, Natascha war auf der Workflow Analytica. Deswegen, Natascha, was war für dich der beste Vortrag auf der Workflow Analytica?
Das ist echt schwierig. Also da waren einige gute dabei. Am spannendsten. Ich kann das gar nicht so runterbrechen, weil es einfach die Gesamtheit ist. Und es waren sehr unterschiedliche Beiträge, sowohl zum Business-Prozess-Management als auch zum Thema AI. Und ich glaube, da war auch für jeden was dabei. Aber in Gänze war es sehr spannend zu sehen, ja, wie weit das Thema eigentlich in bestimmten Unternehmen schon ist und ja, wo tatsächlich noch Bedarf da ist.
Also hat sie gar keiner so richtig rausgestochen, wo du sagst, hey, das ist definitiv im Kopf geblieben? Oder vielleicht ein Thema, was dir im Kopf geblieben ist?
Ja, definitiv die Entwicklung von Agenten. Ich muss jetzt selber nochmal gucken, wer der Vortragende war. Warte mal. Es ging ja über zwei Tage.
Also, ja. Okay, also quasi die Entwicklung von Prozessagenten, das war so das Thema, wo du sagst, hey, das hat uns...
Das war für mich viel Neues auch dabei. Also wo ich sage, okay. Da war zum Beispiel ein Beitrag dabei, der berichtet hat, dass er sein Unternehmen schon so aufgestellt hat, 3 Mitarbeiter im Endeffekt und 27 Agenten und so sein Unternehmen führt. Also das war schon beeindruckend zu sehen, dass es halt Unternehmen gibt, die schon so weit sind. Und auf der anderen Seite man aber auch vor Ort halt Unternehmen hatte, die natürlich wesentlich größer sind und bestehende Prozesse haben. Und gar nicht so schnell reagieren können oder es vielleicht auch teilweise gar nicht wollen.
Ja, voll.
Ja, und auch diese Gespräche im Nachgang nach diesen Vorträgen dann, das war unheimlich bereichernd und
cool.
Spannend.
Wie bist du in die Welt der Prozesse hineingeworfen worden? Wie war dein Weg in die Prozesswelt?
Boah, hereingeworfen gar nicht. Ich glaube, das war bei mir immer so der Drang, dass ich Dinge optimieren wollte. Also ich habe ganz früher mal mit meinem Ex-Chef Swarovski-Filialen eröffnet in ganz Berlin und habe so am Point of Sale gearbeitet und bin dann irgendwann in die Konzernwelt eingestiegen.
Ja.
Da als Quereinsteiger in die Telefonie rein und bin dann eigentlich von der Telefonie, weil ich gemerkt habe, wenn man dies und jenes machen würde, könnte man im Backoffice besser arbeiten, dann irgendwann ins Backoffice und im Backoffice festgestellt, wenn die Prozesse so und so wären, dann könnte man noch besser für den Kunden agieren oder sich auch Dinge einfach mal wegsparen im Unternehmen und Prozesse vereinfachen. Und so habe ich meinen Weg in die Prozesswelt gefunden und in die Projektwelt.
Ich bin mal kurz über dein LinkedIn-Profil drüber geflogen. Ist ja total spannend. Von, wie du gesagt hast, schon Swarovski, also quasi wirklich Sales oder quasi über quasi Auto, Banking, über total spannende Stationen gehabt. Cool, mega.
Ja, aber bist du halt weiter einsteigst? Was war der schlechteste Vortrag?
Ich mach kein Bashing.
Trau dich, komm. Wir sind dafür bekannt.
Du kannst das komplett generalisieren. Also da war mal ein Mensch...
Ja, nee, ich habe für mich einfach festgestellt, es gibt einfach Themen, wo ich kopftechnisch halt schon weiter war. Also es gab Vorträge, die für einen Anwenderkreis geeignet waren, die halt vielleicht gerade anfangen mit Prozessmanagement oder da noch nicht so in der Tiefe drin stecken. Und das war für mich dann natürlich, ja, nicht ganz so interessant.
Wie würdest du sagen, wie war die Verteilung? Du hast ja vermutlich dich auch ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Waren es relativ viele Neulinge? Waren es relativ viele sehr alte, also sagen wir mal, sehr erfahrene Hasen, würde ich jetzt mal so nennen?
Also bei den Vortragenden definitiv viele alte Hasen dabei, aber auch aus der jungen Generation, die halt frisches Wissen aus dem Studium haben. Und also das war schon eine spannende Zusammensetzung von den Leuten, die als Gast quasi da waren bei der Workflow Analytica. Da waren tatsächlich ein hoher Anteil neuer Leute dabei. Okay. Das hatte, glaube ich, auch die Veranstalter, die haben Meldeaktionen durchführen lassen, wer alles das erste Mal dabei ist. Und es war spannend zu sehen, dass es sehr viele waren. Aber es gab auch, ich weiß gar nicht, die Oldies sozusagen, die seit der ersten Workflow Analytica dabei waren, die waren auch diesmal wieder vertreten.
Lustig, ich habe mir das Gruppenfoto angeschaut und dachte mir so, die ersten 3, 4, 5 Reihen, viel weiter habe ich nicht reingeschaut, die kannte man.
Wie vielte Mal warst du dabei?
Erste Mal, tatsächlich.
Ah, weil du hast gesagt, seit ersten Mal, das wäre
okay. Nicht, aber die Oldies, mit denen habe ich mich auch unterhalten, das war auch spannend, weil die auch berichtet haben, wie das halt bei den Veranstaltungen davor war und wie sich das Ganze entwickelt hat.
Es ist faszinierend, dass man sowas schafft. Ich bewundere alle, die halt so eine Konferenz veranstalten, die sich das an Schulter legen, weil es halt auch sehr viel Organisation mit sich bringt und Leute zu finden, die Sponsoren zu finden, die Location zu finden, kommen so viele begeisterte Menschen oder nicht, das Marketing rumherum und alles, das ist schon, würde ich aber auch gerne machen.
Aber das haben wir klasse gemacht. Also muss ich dazu sagen, von der ersten Kommunikation über was dort vor Ort alles zur Verfügung stand, auch in den Pausenzeiten und auch, dass sie das so getimt haben, dass man wirklich Zeit hat, sich zwischen den Vorträgen halt auch auszutauschen. Das war echt gut geplant. Und die Abendveranstaltung, auch die war sehr schön.
Cool. Das ist immer das Wichtigste. Da kann man gut connecten miteinander.
Lohnt sich. Genau.
Schön. Was geht gerade so in, ja, stell dir mal die Frage bei uns, was sind so immer die spannenden Themen, die gerade bei dir im LinkedIn-Feed so aktiv sind?
In meinem LinkedIn-Feed? Ja, bei mir sind es tatsächlich Prozessthemen und Agentic-AI-Themen oder generell KI-Themen, weil mich halt selber beschäftigt, inwiefern das unsere Arbeitswelt jetzt schon beeinflusst und künftig beeinflussen wird. Und ja, deswegen beschäftige ich mich auch gerade viel mit den Themen.
Okay. Man muss sagen, dass ich sehr viele Feeds von Natascha bekomme.
Echt?
Ja, unglaublich. Also wir haben ja darüber schon gesprochen. Also du hast sehr wahrscheinlich einfach 300 Posts schon reingetan, weißt du? Und ich bin dann immer so, ich schaffe halt, ich bin schon glücklich, wenn ich einen pro Woche schaffe, weißt du? Und du hast irgendwie standardmäßig jede zweite Tag oder so was jetzt ein Post und jede davon ist noch vorbereitet und alles. Das musste enorm viel Arbeit sein.
Ja, die sind vorbereitet inzwischen. Also ich habe halt irgendwann gesagt, das ganze Wissen, was ich irgendwann mal aufgesaugt habe, möchte ich gerne auch mitteilen und andere damit unterstützen, wenn ich es kann. Und habe halt angefangen, dieses Wissen in Posts zu gießen. Okay. Das ist gar nicht so aufwendig, wie man denkt. Das geht schon.
Ja, also es ist definitiv aufwendig. Ja,
sehr cool.
Daniel, wie geht's bei dir in deinen LinkedIn-Bubble?
Meine LinkedIn-Bubble, ich habe gerade ganz viel Themen von der OMR, Online Marketing Rocks. Das ist eine große Digitalmesse, die in Hamburg stattgefunden hat. Ich glaube auch, weil ich sehr viel danach gesucht habe und mir die ganzen Keynotes in der Regel jetzt, sagen wir mal, entweder angeschaut oder Stück für Stück noch anschaue. Es ist gewissermaßen nochmal ein anderer Input. Es ist sehr innovativer Input. Spannende Analysen. Nicht nur quasi aus unserer Prozessbubble, sondern auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Und ja, da kann ich viel mitnehmen. Ich glaube, mittlerweile ist der Algorithmus einfach so crazy trainiert, dass der uns dahingehend auch dann auch sehr viel Content ausspielt, wenn man danach sucht. Ja.
Genau. Ja.
Was war da für dich das Spannendste bei der OMR, was du bis jetzt so gesehen hast?
Ich habe gestern den Vortrag von Pip Glöckner geschaut. Der ist immer, da höre ich auch den Podcast jede Woche Doppelgänger Tech Talk, das kann ich immer sehr empfehlen, weil die einfach sehr nah am, so eine Kombination aus Wirtschaftlichkeit, aber trotzdem sehr viel technisches AI. Das ist definitiv
wichtige Faktoren.
Es ist auch einfach spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Also er beleuchtet auch ganz oft die Entwicklung von Datencentern, von den Modellen, wie quasi sich die Firmen entwickeln, wo man dann auch, wir haben ja doch einen relativ kanalisierten Blick auf, okay, das ist ein OpenAI, ein Claude oder quasi die einzelnen amerikanischen Firmen, aber wie auch die ganzen Open-Source-Modelle hinterherkommen und viele solche Entwicklungen, die einfach super spannend sind. Und es ist einfach eine Geschwindigkeit, wo ich für mich sagen kann, dass ich nicht 100% hinterherkomme. Und er ist eine Quelle an Informationen, die das so gut kuratiert und dann weitervermittelt, wo man wieder in kürzester Zeit super viel auch mitnehmen kann und Wissen anreichert, wo ich bei ganz vielen LinkedIn-Heinis, so wie ich sie immer nenne, mir nicht immer sicher bin, wie viel Wahrheit dann dahinter steckt. Da kann ich mir sicher sein, da steckt relativ oder sehr viel Wahrheit dahinter. Genau, so ein bisschen das so als. Was ist bei dir?
War's bei mir.
Was geht bei dir im
LinkedIn? Ich hab's schon gesagt, dass ich eigentlich nur Natascha's Post bekomme.
Ach so, stimmt. Sorry. Ich hab's schon wieder vergessen.
Ich hab jetzt versucht, bis ihr da rausgeht, das ist ja echt Wahnsinn. Aber sie sind auch echt gut gemacht. Also, Hut ab. Das ist schön gemacht. Das würde uns Daniel auch helfen, wenn wir sowas schaffen. Aber kommen wir doch zu einem spannenden Thema. Also du bist ja in unseren komischen kleinen Bubble, weißt du, wo ich sage, dass eigentlich alle Menschen Prozesse brauchen. Was ist das, was dich aktuell eigentlich so beschäftigt und warum bist du in diesem Bereich? Man hat doch so viel anderes, was man machen kann als Prozesse.
Also für mich sind eigentlich alles Prozesse und ich habe halt in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt, berufliche, und halt festgestellt, dass ein hoher Bedarf besteht eigentlich an Prozessen. Und auch dieses Thema Agilität, starre Prozesse, das muss man halt so ein bisschen differenziert sehen. Und habe halt auch in den Jahren unterschiedliche Betriebsgrößen gesehen. Die waren unterschiedlich aufgestellt. Und da habe ich für mich einfach festgestellt, okay, so dieses eigentliche Verständnis, was sind Prozesse, wozu sind sie da, wo können sie unterstützen, das ist halt das, wo ich gerne berate.
Und was waren für dich die schrecklichsten Prozessmomente und die schönsten Prozessmomente in deinem persönlichen und Karriereleben?
Ja, ich glaube, für Mitarbeiter, und das spiegelt auch das, was in der heutigen Zeit ganz gut, was gerade passiert, wo ja viel im Umschwung ist, dann so Chaos entsteht, ne? Weil dann haben Mitarbeiter in der Regel Schmerzen bei der Bearbeitung von irgendwelchen Themen, dass irgendwas länger dauert, nicht wissen, wie was abgewickelt wird, wer ist der Entscheidungsträger, es passiert doppelte Arbeit. Das sind eigentlich so die Momente, die mich auch in meinen Prozessen immer aufgehalten haben, wenn ich gearbeitet habe. Mhm. Und ich glaube, das Schönste war, wo ich tatsächlich ein Projekt umsetzen konnte und auch erst ein ziemlicher Gegenstrom war, und ich dann aber Prozesse habe aufnehmen lassen, in Teams zusammengesteuert. Und nachdem dann tatsächlich der Mehrwert erkannt wurde durch die Teams, das war damals für mich so das Größte eigentlich.
Aber du fokussierst dich jetzt quasi auch in so ganz, ganz gemischten Bereich, oder? Also du hast da sehr viel in diesem Prozess, klassischen Prozess manchmal würde ich das nennen, so. Auch sehr viele Beiträge da in der Richtung. Du hast dich aber sehr viel jetzt auch in Automation gebildet, ne? Also so KI, Zapier und sowas. Also von der Seite, was ist das, was dich aktuell eigentlich interessiert? Warum machst du sowas?
Das ist generell Organisationsentwicklung und Prozessmanagement ist ein Themenkernpunkt davon. Ne? Und das ist halt das, was mich ja fortlaufend eigentlich beschäftigt, weil wir alle gestalten ja unsere Welt. So. Und in Unternehmen, auch die Unternehmen werden gestaltet. Und dahin maßgebend dafür ist die Aufbau- und Ablauforganisation. Und da die Digitalisierung immer mehr zunimmt, ne, und immer schneller wird, betrifft das auch alle Unternehmen. Und das gehört für mich mit dazu zur Prozessgestaltung, also zur Gestaltung einer Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens.
Mhm. Was glaubst du, brauchen wir eigentlich, damit wir besser sind in Digitalisierung? Ja, weil ich meine, also das Gefühl, dass wir immer, dass immer mehr davon kommen, habe ich ja auch, aber dass es mehr strukturiert ist oder dass das mit Sinn gemacht wird, das Gefühl habe ich jetzt nicht.
Ja, das fragen sich, glaube ich, viele, wenn man sich das anguckt, was gerade los ist. Aber ich sage mal so, es gibt immer unterschiedliche Unternehmen, die einen unterschiedlichen Reifegrad haben und auch unterschiedlichen Bedarf, ob sie jetzt Automatisierung oder KI oder Digitalisierung integrieren möchten in ihre Abläufe. Und wir haben jetzt gerade, glaube ich, eine Zeit, die mega spannend ist, aber die auch sehr viele Unternehmen einfach verunsichert. Gerade weil eben die vielen Möglichkeiten da sind, jetzt auch noch sowas Beschleunigendes wie KI um die Ecke kommt. Aber also was ich für mich halt von Anfang an gesagt habe, ist, die Basis muss halt da sein. Und das ist, glaube ich, ein Punkt bei vielen Unternehmen, dass einfach die Basis noch nicht ausreichend da ist. Ja. Und wenn sie denn da ist, dann kommen wir hoffentlich irgendwann an den Punkt, wo Unternehmen für sich auch überlegen, möchte ich KI einschalten? Ne? Also nehmen wir jetzt Premium-Anbieter. Möchte ich KI nutzen und in welchem Grad möchte ich KI einsetzen in meiner Organisation? Das hat ja auch so einen Qualitätshintergrund. Klar kann es beschleunigen und Standardprozesse schneller abwickeln. Aber wenn ich jetzt ein Premium-Anbieter beispielsweise bin, ne, möchte ich, dass beispielsweise alles über einen Chatbot läuft, ne, und meine Endkunden mit dem Chatbot kommunizieren, oder möchte ich wirklich Premium-Anbieter sein und meinen Kunden auch Premium-Service bieten? So. Mhm. Ja, sind viele Überlegungen.
Das stimmt. Ja, aber wie glaubst du, werden wir uns in Zukunft entwickeln? Welche Kanäle werden das sein, dass man in Premium-Anbieter-Segment dann braucht? Ist das immer noch Mensch? Werden das andere Arten von Kommunikation? Werden das Chatbots, die vielleicht netter sind? Werden wir vielleicht die Chatbots unterstützen? Also was glaubst du, wird sich gerade in diesem Premium-Segment eigentlich befinden? Weil da muss ich jetzt eine austeilen. Weil das auch unser Anbieter ist. Mhm. Und es ist mir ziemlich egal, aber ganz ehrlich, schlechtere Service als Vodafone aktuell hat, glaube ich, gar kein Anbieter. Ich versuche schon seit 3 Wochen, mich in Service-Center von denen irgendwie da reinzubekommen. Da bekomme ich immer sowas wie, das sind viel zu viele Leute, ist da, wir melden uns oder rufen sie uns. Das Schlimmste ist, die sagen mir einfach, rufen sie uns später an. Und ich bin seit keine Ahnung wie viele Jahre eigentlich ein Kunde. Ja. Und das ist ja einfach so eine Ignoranz, weißt du? Das ist ja Anti-Prime-Segment oder Anti-Teil.
Ja, du wirst vermutlich lachen. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich bin auch bei Vodafone. Und da kann ich jetzt tatsächlich...
Nee, ich würde nicht lachen. Ich hab den... Weißt du, was der Ende von diesen... noch nicht Ende. Mhm. Was der vorletzte Teil ist. Ich habe den letzten Mal, war ich so genervt. Aber so genervt, weil die rufen mich an. Also das ist nicht jetzt so, dass die nicht anrufen. Da rufen mich an, aber das sind die Salesmenschen. Der Kerl ruft mich an und fragt mich, willst du oder wollen sie ein doppelter Internet haben? Keine Ahnung, 1 Gigabyte oder sowas. Ich sag dann, ich habe einfach kein qualitatives Internet. Ich habe da immer Unterbrechungen und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass ich kein schnelleres Internet brauche, sondern ich brauche ein qualitativ stabiles Internet. Können Sie damit etwas machen? Und er so, ja, ich muss das weitergeben. Diese Anruf habe ich 5-mal bekommen in den letzten 2 Monaten. Das heißt, die haben nicht mal die Historie, dass die mir angerufen haben. Nein. Machen das jedes Mal. Ich sage dann jedes Mal, dass ich abends Latencies bekomme und dass ich halt nicht durchkomme. Und letztes Mal haben die es nochmal gemacht. Und da habe ich kurz Zeit gehabt, kein Meeting. Dann habe ich versucht, die anzurufen, weil die geben dir dann einfach eine andere Nummer. Dann habe ich diese andere Nummer angerufen, wo du dann endlich mal hoffst, dass du irgendwie durchkommst. Aber der hat mir irgendein Passwort gesagt, ich habe ihn natürlich vergessen. Ich weiß nicht, was das jetzt war, weil du darfst nicht sagen, kündigen oder sowas, weil dann bist du direkt irgendwie raus. Du sollst irgendeine Störung sagen oder keine Ahnung was. Du sollst auch nicht Kundenservice sagen, weil dann kommst du nicht durch. Also es ist ja eigentlich brutal. Dann habe ich denen ein E-Mail geschrieben, dass ich kündigen will. Wo soll ich kündigen? Weißt du, was für Antwort jetzt gekommen ist? Ja. Diese E-Mail-Adresse kann kein aktiven Vertrag zugeordnet werden. Das ist meine E-Mail-Adresse, wo die mir alle schicken. Weißt du, da musst du euch überlegen. Das ist doch eine komplette Verarsche, was die da machen.
Ja, also Vodafone muss ich dazu, ich bin ja lange selber schon Vodafone-Kundin und ich weiß, dass die halt auch vieles gerade zusammengelegt haben, was keine Entschuldigung für schlechten Service ist. Und sie haben tatsächlich scheinbar ein System, wo keine Dokumentation nachvollziehbar ist und auch kein, also wenn man anruft, ja, wird denen, glaube ich, vorgegeben, was sie sagen sollen. Ich hatte selber ein Problem mit denen, weil mir wurde ein System oder ich habe bei denen auch Fernsehen unter anderem, ne? Ich habe so eine Apple TV Box. Und mir wurde am Telefon gesagt, ja, wir haben die neueste Version für dich, ist sogar 10 Euro günstiger und du kannst auch noch aufnehmen. Dann ist okay, dann, also mehr Service, günstiger, nehme ich, schickt's mir zu. Was kam? Eine Vodafone Box. Ja, mein ganzes Home-Netzwerk ist auf Apple basiert. Ungünstig. So, ne? Also habe ich dann auch angerufen, was soll ich jetzt damit machen? So zurückschicken? Ja, schicken Sie es zurück, aber das ist damit, das wird wieder rückabgewickelt. Ne? Brauchen Sie es nicht
studieren. Dann kannst du ja kein Fernsehen mehr schauen.
Ja.
Das ist unglaublich. Ne? Also das ist tatsächlich eine Evolution von richtig schlechten Service.
Ja, aber ich habe 2 Tage später eine E-Mail bekommen. Dann haben sie mir gesagt, in der E-Mail stand drin, ich soll doch bitte dran denken, die Apple-Box zurückzuschicken. Und ich so, habe ich wieder angerufen. Ich so, ey Leute, ich habe es storniert. Ja, das ist hier nicht vermerkt. Wie, das ist hier nicht vermerkt. Ne? Also das ging eine ganze Woche so. Ich musste noch 2-mal anrufen. Es wurde wieder nicht erkannt, dass ich schon mal angerufen hatte. Also es war nichts dokumentiert und es ging so weit, bis sie mir den Fernseher abgedreht haben. Und dann bin ich sauer geworden. Dann habe ich ein Beschwerdeschreiben aufgesetzt und dann wurde darauf reagiert und ich habe tatsächlich einen Techniker irgendwann bekommen. Und der hat das Problem innerhalb von einer halben Stunde gelöst.
Also ich löse das Problem tatsächlich mit Kündigung, weil mich das so genervt hat, dass ich von mir aus auch Briefe anfange zu schreiben und schicken. Da finde ich irgendwo schon meine Kundennummer. Also das ist echt unglaublich. Also das ist aber schon etwas, wo ich mich schon frage, weil das, was du sagst, Premium-Kunden und alles, ich bin irgendwie der Meinung, dass gerade durch Digitalisierung viele versuchen, eher halt in besseren Service zu gehen, etwas on top zu machen und so weiter. Und das bietet uns eigentlich auch KI. Die Möglichkeiten, dass du halt vielleicht deine Mitarbeiter mehr unterstützt. Das muss ja, also der Chatbot muss nicht mit mir reden. Der kann ja mit dem Service-Mensch da reden und ihm helfen, damit er nicht so viel suchen muss. Und viele versuchen das und ich habe einige gute Beispiele, wo das halt gut funktioniert, aber dann hast du halt so ein absolutes Antibeispiel, wo du sagst, das kann doch einfach nicht sein, das ist einfach unglaublich.
Das ist aber auch nicht nur eins, also ich habe deswegen so ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil ja, man kann es dazu einsetzen, um Services besser zu machen. Ich glaube, viele versuchen damit aber auch Kosten irgendwie runterzudrücken, vermeintlich. Wirtschaftliche Lage in Deutschland ist bekannt, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht großartig ausholen, was so los ist und dass viele Unternehmen ja auch aufgrund der geopolitischen Lage und so weiter ja, einfach reduzieren müssen, anfangen, ihre Standorte zu verlegen und KI, ich glaube, das war auch im letzten Jahr ganz groß bei vielen Unternehmen, dass sie halt einfach dachten, sie können damit Einsparungen erzielen. So, ja. Ich bin auch eher ein Fan davon, Services zu verbessern, aber ja, genutzt wird wahrscheinlich beides.
Mhm. Vor allem ist das erste Idee. Ne? Also wir haben das auch letztes Mal besprochen. Dass ich bin der Meinung, dass KI ein verdammt viel Potenzial bringt, aber halt einfach Menschen nur deswegen rauszuschmeißen, dass man sich eine Lizenz kauft, ist komplett falsch. Ne? Also man schaut sich nicht den Prozess, man schaut sich nicht, was man verbessert hat. Man weiß ja nicht, ob die vor angedachte Verbesserungspotenziale wirklich getroffen sind. Aber du schmeißt schon Menschen raus, ne? Weil du sagst, naja, das muss ja funktionieren, weil im schlimmsten Fall irgendein in YouTube hat ein, weißt du, etwas halt innerhalb von halber Stunde gemacht. Und das ist auch das, was viele Leute halt bekommen. Hey, ich habe jetzt, also wenn ein Chef zu dir kommt, also es ist nicht mehr passiert, aber das ist halt echt ein von den Kunden, da ist ein Chef zu ihm gekommen, hat gesagt, warum dauert das so lange? Ich habe mir am Wochenende ein YouTube-Video angeschaut und der Kerl hat das in einer halben Stunde gemacht. Und da sind wir, also da erreichen wir langsam einfach Kommunikationsstil, das unglaublich ist. Ne? Also keine Wertschätzung und alles und auch die Erwartungen, die halt noch nicht damit matchen, was wir schaffen. Und ich glaube tatsächlich, dass auch viele Leute überlastet sind. Also dieses Gefühl hab ich sehr häufig, dass viele Firmen und viele Mitarbeiter in der Firma aktuell mehr machen, als die vielleicht machen sollen. Also von der Last, was die an der Schulter haben und so weiter. Und dass wir gerade mit KI-Lösungen denen helfen können, dass die normal arbeiten können. Aber dann kannst du die doch nicht rausschmeißen, weil dann arbeiten die anderen noch mehr.
Salesforce war ein sehr schönes Beispiel. Den auch, ich habe gar nicht 3000 Mitarbeiter oder so entlassen.
Das ist aber spannend und Natascha, da hat auch wieder die Keynote da genau auf dieses Thema eingezahlt, weil es wird ja oft dieses Narrativ verwendet, dass quasi Salesforce oder quasi die großen Big Tech Player in Amerika Leute aufgrund von KI entlassen. In der Regel gibt's aber ganz viele Beweise mittlerweile oder Grafiken, die zeigen, die haben halt einfach in der Corona-Zeit so viele Leute eingestellt, weil sie einen großen Demand gesehen haben. Dann wurden die Zinsen erhöht und der Graph mit Zinsenerhöhung und Entlassung der Person ist eher die Korrelation, als dass es KI ist, weil in der Regel wurde zu allen Entlassungskurven das erst später. Sie haben das Narrativ in den Börsengesprächen benutzt, damit quasi sich der Aktienkurs darauf korreliert, aber finanziell nachgewiesen oder quasi strukturell nachgewiesen ist es eher der steigende Fettzins statt der Einsatz von KI. Und das ist wirklich spannend.
Also spannend, weil die Argumentation von Salesforce war ja eigentlich, angeblich wären so und so viele ungelöste Tickets da irgendwie aufgelaufen und deswegen haben sie dann die Mitarbeiter rausgeschmissen und haben es durch KI ersetzt. Und später haben sie es wieder zurückgenommen und haben die Leute wieder eingestellt, weil sie festgestellt haben, das hat so nicht funktioniert.
Ja, also jetzt Hans auf Herz. Ja. Wir wissen, also das ist jetzt vielleicht, ich werde vielleicht unpopulär, so jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt dazu. Aber
du bist sonst immer everybody's darling.
Ja, aber wir haben schon ein Problem. Also ich bin wirklich Vertreter davon, dass wir Leute schützen sollen und alles. Mhm. Aber das was gefährlich ist, dass die Firmen sich nicht heilen können. Ja, also ich sage nicht, dass jemand einfach entlassen werden soll innerhalb von einem Monat, wie das in den USA ist. Also das ist brutal oder das, was die da jetzt gemacht haben. Aber dass die Firmen halt keine Möglichkeit haben oder halt sehr schwere Möglichkeiten haben, zum Beispiel zu sagen, okay, dieser Bereich ist jetzt halt nicht da oder sollte nicht da sein. Oder wir haben einfach eine sehr viele EDA-Leute, also so diese EDA-Menschen, dass man so einen Refresh macht. Das machen die in den USA. Also ich glaube, die sind da halt sehr häufig so. Ich meine, vor ein paar Jahren hat Facebook, Google und Apple, glaube ich, gleichzeitig irgendwie 2.000-3.000 Leute damals rausgeschmissen. Das war der erste Anfang von Meta. Und das ist manchmal bei denen auch so ein Refresh, wo die sagen, okay, hat nicht funktioniert, jetzt lass uns einfach etwas Neues starten. Und manchmal brauchst du einfach andere Kultur starten, weißt du, andere Menschen, andere Ideologie und so weiter. Und das ist sehr schwierig halt hier generell, in gesamter Europa, nicht nur in Deutschland, was dazu führt, dass die Firmen sehr schwer haben, so diesen Refresh zu schaffen. Ja? Also wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass es ein Monat ist, nicht drei Monate, aber ganz ehrlich, ob das jetzt ein Jahr wäre, weißt du, so ganz normal und sag, okay, wir brauchen jetzt komplett eine frische Wind, weißt du, irgendwie anders oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass auch wenn die vielleicht gesagt haben, ja, das ist ja KI, vielleicht war das einfach nur, damit die jeder in Ruhe lässt. Und die haben halt so ein bisschen Refresh gebraucht, weißt du, haben da wieder ein bisschen aufgeräumt, weil das machen die ziemlich häufig, ne? Also die machen diese Cleanup ziemlich häufig da.
Also ist ein interessanter Gedankengang, kann sicherlich auch Wahrheit drin stecken. Was ich noch tatsächlich auch in deutschen Unternehmen gesehen habe, ist, dass teilweise diese Informationen, die du ja brauchst, um deine Prozesse abzuwickeln, oftmals noch gar nicht in der Tiefe dokumentiert sind, was ja auch ein Problem ist. Ne? Und sie haben ja groß auch argumentiert, die Baby-Boomer gehen demnächst, das war ja auch so ein großes Thema, weshalb zu sagen, ah, wir wollen jetzt KI einsetzen, wir müssen dokumentieren, damit KI das im Endeffekt abfedern kann. Also es nutzen viele Unternehmen, um das irgendwie durchzudrücken. Aber die aktuelle Qualität sehe ich noch nicht bei allen Unternehmen, dass das ausreichend vorhanden ist.
Deutschland hat halt ganz viele Verwalter und wenige Gestalter und ganz viele schwimmen auf Standgas mit, weil es im Großkonzern einfach nicht auffällt. Das ist halt, man kann sich auch in der Organisationsstruktur ziemlich gut fallen lassen. Mhm. Es ist einfach möglich, mit relativ überschaubaren Aufwand trotzdem noch einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Genau dieser schwere Nichtkündbarkeit oder Refresh, wie es Matusch nennt, hilft dem Ganzen noch. Ich habe lange Zeit im Großkonzern arbeiten dürfen und wie oft ich gehört habe, ach, die können mich eh nicht kündigen, ich bin hier schon 15 Jahre. Ja, was ist denn das denn für eine Einstellung, bitte? Also sorry, aber...
Ja, da muss ich ein bisschen gegenhalten. Also ich habe tatsächlich in einem Unternehmen länger gearbeitet, und zwar auch Konzernumfeld. Und da haben wir tatsächlich alles gelebt. Also wir haben Prozesse dokumentiert, wir hatten Arbeitsbeschreibungen. Also da hätte ich jemand neuen frisch dran setzen können und sagen können, hier ist die Beschreibung, arbeite da mal durch. Arbeite dich durch und wickel damit den Prozess ab und er hätte es abwickeln können. Problem.
Das ist cool. Aber das lebt von dir als Führungskraft oder von der Führungskraft, die das quasi gedrückt hat.
Also genau, also damit wir das vielleicht auf die richtige Bahn wieder lenken. Ich glaube schon, dass wir sehr viele sehr schlaue Leute haben. Manchmal ist aber, manchmal ist das, also wir sind schon zur Gewohnheit.
Kirchen.
Ja. Und viele haben Angst vor Veränderung. Das ist halt einfach so. Manchmal würde es aber helfen, weil es sind ja so viele so gute Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Also ich hab selten Leute gefunden, die, wenn man halt nicht der richtige Umfeld hat, weißt du, von Team, von ein paar Leuten, die halt Bock haben und so weiter, dass die sich nicht motivieren lassen. Also das ist wirklich selten, dass du halt so diesen, nee, ich will nicht machen und so weiter. Und ich habe halt auch echt Glück, dass in vielen Projekten, wo ich unterwegs war, halt sehr, sehr gute Laune dabei war, ne? Dass wir halt immer das geschafft haben, dass da Bock war zu arbeiten und alles. Und deswegen, ich sage, wir haben so viele gute Menschen und alles, aber manchmal braucht man diese Veränderung, weißt du? Ich bin halt nicht so. Ich habe, sobald ich irgendwann halt gewusst habe, okay, das ist, also jetzt kommt halt für mich kein weiteres Effekt mehr. Und das ist meistens so zwischen 5 und 7 Jahre, sagen viele, gerade in Consulting, ne? Dass man dann sagt, okay, du brauchst jetzt irgendeine Veränderung, eine neue Challenge und alles. Und ja, das bringt mir halt mehr, ja, auch mehr so ein bisschen diese Motivation, etwas Neues zu schaffen, etwas Neues zu lernen. Und ich lerne extrem gerne, deswegen ist das super. Und ich verstehe natürlich auch, dass das nicht jeder halt diesen Trieb hat. Aber das ist schade, weil wir haben so viele gute Leute. Und ich glaube schon, dass wir halt sehr viele Prozesse viel besser haben können, wenn wir diese Motivation halt, weißt du, mehr verbreiten.
Ja. Und
ich frage, wie schafft man das? Also wie schaffen das die Unternehmen halt, die Mitarbeiter zu motivieren, dass die Bock haben? Und das schaffen wir nicht mit Aussagen wie, eine Stunde mehr ist doch kein Problem mehr. Also das ist ja eher kontraproduktiv, weil...
Ja. Nee, sicher nicht. Also ich bin schon immer ein Fan davon, die Mitarbeiter halt auch mitzunehmen und mitgestalten zu lassen. Ne? Also das ist halt das Wichtige, wenn du ein Unternehmen hast und du möchtest die Belegschaft mitnehmen, die ja auch über die Jahre die Erfahrung gesammelt hat und echt wichtiges Fachwissen in den Köpfen hat. Nicht nur um das Fachliche herum, sondern auch um das Menschliche und die Beziehungen, die einfach in so einem Unternehmen stattfinden. Dann ist es wichtig, mit diesen Menschen zu gestalten. Heute wird es Change Management genannt. Das ist ein verdammt wichtiger Punkt und das sieht man auch in vielen Unternehmen, dass die Menschen halt leider nicht ausreichend mitgenommen werden, nicht ausreichend vorbereitet werden zum Einsatz von so einer Technologie. Manchmal aufgrund von Zeitmangel, aber ich vermute auch auf Kostengründen.
Ja, klar. Also es ist sehr häufig so, dass man versucht, alles effektiv zu gestalten. Und manchmal ist es auch besser, die Leute ein bisschen spielen zu lassen, weißt du? Ein bisschen scheitern zu lassen. Und auch,
den musst du ihm aber geben können an so einem großen Unternehmen. Ne? Manche Unternehmen können sich das leisten, andere nicht. Und ich fand es super.
Die Frage ist wirklich, ob sich das manche Unternehmen nicht leisten können, weil das ist halt, also weißt du, es gibt ja keinen Sportler, es gibt keinen Bereich, wo wenn du nicht scheiterst, nicht besser wirst. Ne? Und das ist halt leider auch in unserem Umfeld so, auch wie, egal ob ich jetzt 5. Konzept hintereinander in der gleichen Bereich mache, weißt du, also ich habe heute so eine komische halt einen Zusatzsatz bekommen, ja, wieso weißt du es nicht, du bist doch Experte in dem Bereich, weißt du, wo ich sage, ganz ehrlich, es kommen halt jeden Tag einfach neue Papers, neue Buzzwords und ich will immer das Beste für den Kunden bringen, weißt du, ich will nicht jetzt ein Paper rausholen, der oder halt ein Template, weißt du, die irgendwo ein bisschen Staub abwischen und sagst, ja, das ist schon seit 1088 da und das ist ja genauso, wie das sein soll und mach kein anderes Buch auf, also idealerweise die uralte irgendwie aus Bücherei noch holen, die muss man nicht mal digitalisieren, das hat damals schon der Professor XYZ so gesagt und so wird das gemacht sein und diese KI, das ist ja völlig egal, macht das nach diesem Prinzip. Ich bin echt so, dass ich immer, wenn ich auch gleich Aufgabe komme, ich schaue halt immer, okay, ist da nicht etwas Neues und so weiter. Und wenn da ein neues Paper kommt, dann lese ich mir auch durch Und du passt dich irgendwie auch auf die Unternehmen auf. Also was haben die für Namings und so weiter? Wie passt das? Was für Struktur macht denen Spaß? Wie ist das? Weil jeder hat so ein bisschen Nuancen. Und gerade Namingsuche, also Namensfindung in Deutschland, oh, es ist ja herrlich. Also jemand hasst es. Ich liebe es. Ich würde nur in diesen Abteilungen am liebsten arbeiten. Man kann einfach über einen Begriff 3/4 Stunden diskutieren. Und aber mich stört's nicht. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Und vor allem, wenn die dann anfangen, drei Buchstaben kürzer zu suchen, wo ich es, das hat kein anderes Land. Weißt du, das ist einfach echt unglaublich. Du kommst irgendwo und die nennen Services sogar mit 3 Buchstaben, wo du sagst, was ist los mit euch? Ihr habt doch genug Platz, wir müssen nicht mehr Platz sparen. Wir haben ja genug. Ich meine, was für KI da frisst, da kann man halt die Services auch mit 20 Sätzen halt benennen.
Ja, aber du hast auch die Erfahrung, ne? Also ich bin da wie du. Also jedes Unternehmen ist individuell, jedes Unternehmen spricht auch seine eigene Sprache. Das ist auch spannend, wenn du, so wie ich, halt gewechselt hast in den Unternehmen, weil du das dann halt auch feststellst. Das musst du teilweise den Menschen aber auch erklären. Also ich habe, es gab einen Begriff, der wurde in 4 Unternehmen unterschiedlich gedeutet. Ich habe dann jedes Mal da geschaut, musste halt nachfragen und dann haben die mich auch angeguckt, wie weißt du das nicht? Ich muss nachfragen. Allein schon Abkürzung PM. Meinst du jetzt Prozessmanagement, Projektmanagement? Also es ist sehr spannend. Aber wie gesagt, also das muss man halt den Menschen auch erklären. Und ich fand das super spannend, in einem Unternehmen zu sehen, dass wir einfach gerade in einer Zeit stecken, wo es Mitarbeiter gibt, die sind aufgewachsen ohne Computer. Gab es damals nicht. So, und jetzt hast du mittlerweile eine Generation, die irgendwie mit Tablet aus der Schule rausstolpert. Beide haben ein
bisschen... Ich bin aufgewachsen ohne Handy. Also, damals gab es die nicht. Das allererste Spiel war Snake, ne? Also von der Seite.
Ja, aber das ist ein super spannendes Spannungsfeld in so einem Unternehmen, wenn du diese unterschiedliche Belegschaft zusammen hast. Und beide haben Wissen, was unheimlich wertvoll ist auf ihre Weise.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Gerade halt in diesen, also das, was wir am Anfang besprochen haben, also Anfang so, ist also irgendwie ein erster Drittel, ne? Mit meinen Struggle mit meinem Telefondienstleister. Aber ist das, ich glaube schon, dass die neue Generation und viele schimpfen über die, was ich nicht verstehen kann, weil die jede Generation ist anders. Weißt du, wenn man sich halt anschaut, meine Großeltern oder sowas, die waren sich wahrscheinlich auch der Meinung, dass ich die ganze Zeit nur faul war, weil ich halt nicht irgendwie auf dem Feld herumlaufen wollte. Oder halt keinen Bock hatte, 20 Kilometer einfach in den Wald zu gehen oder nicht jedes Mal, weißt du, auch um 5 aufzustehen. Weißt du, es war halt einfach, ich war einfach anders für die. Und genauso anders sind auch die, aber ich find's mega faszinierend, weil die halt einfach manche Sachen viel, viel schneller schaffen. Also die sind ja komplett anders. Die nutzen die Sachen auch anders. Und ich glaube schon, dass die eigentlich am meisten Mehrwerte von der aktuellen Zeitalter rausziehen. Weil wir vielleicht schon zu altmodisch denken.
Ja, es mag vielleicht auch sein, dass wir vielleicht ein bisschen verkopft gelten, aber es sind halt auch viele Sicherheitsaspekte. Ich meine, wenn du auf Deutschland guckst, ja, wir haben den EU-AI-Act, so, wir haben Datenschutzgrundverordnung und, ne, also lauter so eine Sachen, die uns ja vermeintlich auch schützen sollen. Guck mal in Länder, die das nicht haben, ne, nimm mal den asiatischen Markt beispielsweise, da sind sie mittlerweile bei Social Scoring. Hat alles so ein Für und Wider. Das ist,
Wobei, ich glaube, das ist unsere Ausrede, etwas nicht zu machen.
Nicht nur.
Ich glaube tatsächlich, wenn man sich das anschaut, ist der sowas, sowohl der AI Cloud Act oder AI Act, EU AI Act, warum, als auch Datenschutz und so weiter sind nicht schlimm, weil das sind halt einfach ein paar Regeln, die man einhalten kann, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Und es ist nicht so schlimm. Wir sind halt aber, viele Leute sind erst, oder wir sind halt so, ja, das wird schwierig und alles. Aber am Ende ist das doch gar nicht so schwierig. Ich meine halt, wenn die auch sagen, es ist ja vielleicht besser, halt auf die EU-Souveränität zu setzen, und dann hast du halt 90% davon schon irgendwie abgedeckt. Oder dass du weißt, wo die Daten von den Menschen verarbeitet werden. Das ist doch halt, also das ist halt nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Und ich meine halt, diese gleiche Teile haben auch die nordischen Länder und die sind digitalisierungsmäßig viel weiter als wir. So, und weißt du, die wissen auch, wo die Daten gespeichert sind. Die sind sehr wahrscheinlich halt bei denen irgendwo in deren Clouds und so. Also es gibt ja Länder auch in Europa, die anders denken, so, die innovativer denken, die haben natürlich nicht so viele Menschen, ne? Weil es ist ja ein bisschen anders, halt ein Land mit 5 Millionen umzustellen, ein Land mit, wie viel hat Deutschland? 80 jetzt?
82.
Und wenn man sich noch anschaut, diese herrliche Lösung, dass jedes Land eigentlich komplett eigene Lösung hat, was ich ja mega super finde. Ja. Jede Bundesland, sogar, ich glaube sogar, das ist herrlich, weil ich meine halt, die Häuser bei uns sind anders strukturiert als die Häuser in Berlin. Und auch Kfz-Anmeldung funktioniert ja komplett anders, weil die Autos fahren auf andere Seite. Und wir haben auch alle komplett unterschiedliche IDs, ja, also die Berliner IDs und die, weißt du, deswegen kann man doch die Prozesse nicht irgendwie zusammentun. Das wäre doch Wahnsinn.
Ich glaube, das ist halt auch wieder so eine Unternehmensbetrachtung. Da kommt es halt so ein bisschen drauf an, einmal wo du in welchem Land du bist, ja, aber auch wie weit das Unternehmen ist und wo ich dir recht gebe oder was ich in dem Zusammenhang für mich festgestellt habe, ist ja, Deutschland ist sehr bürokratielastig. Also wir haben sehr viel Prozesse, die man eigentlich nicht braucht, punkto Datensicherheit und Schutz der eigenen Daten, bin ich schon der Ansicht, dass man diese schützen sollte. Ich komme ja selber aus so einem Hintergrund, wo das, notwendig war oder ist. Und je nach Unternehmensgröße und Kontext, ne, was für Daten du verwaltest mit deinem Unternehmen, dementsprechend kannst du natürlich auch Prozesse aufsetzen oder KI nutzen. Aber es gibt Unternehmen, da musst du halt wirklich drauf achten.
Also wir haben heute Möglichkeit gehabt, mit einem faszinierenden Mensch zu sprechen. Und der hast du wahrscheinlich auch gesehen, weil er remote bei Workflow Analytica war. Und der hat das ziemlich gut beschrieben. Wir können sehr gut Nein sagen. Und das ist auch das, was meine Wahrnehmung ist. Deswegen versuche ich auch zu pushen, Leute fangen an, ein bisschen zu scheitern, also ein bisschen innovativ zu denken. Und halt auch in Prozessoptimierung vielleicht sagen, okay, was sollte eigentlich in Zukunft passieren? Und das muss man definitiv ändern, weil es gibt so viele Workshops, wo ich unterwegs war, wo du erste 2-3 Stunden halt damit kämpfst, dass die Menschen halt einfach wissen, was die nicht machen dürfen. Und das ist ja richtig so. Aber es ist schwer, die dann irgendwie umzustellen und sagen, jetzt habt ihr gar keine Grenzen, jetzt macht, was ihr wollt. Und jetzt habt ihr diesen Raum hier für 1-2 Tage, jetzt kann man machen, was ihr wollt. Da kommt keiner, wird nicht sagen, ja, warum habt ihr das gemacht? Das ist falsch oder sowas. Nein, einfach versucht das und so. Und wir müssen diese Denke eigentlich nach Deutschland, nach EU wiederbekommen. Wir müssen wieder schauen, dass wir halt eigentlich nicht einen Schritt machen, sondern halt 10 Schritte. Und dass wir eher schauen, okay, wie wäre das, wenn wir das richtig cool machen wollen? Und das ist Aufgabe von uns allen, die Unternehmen dazu zu bringen, in Prozessen ganz anders zu denken.
Innovation zu fördern. Ich glaube, allgemein Innovation zu fördern, ein Umdenken hinzubekommen in Form von, dass sich getraut wird, in Kombination trotzdem natürlich die Regeln einhalten. Ich glaube, man sollte nicht alle Regeln über Bord schmeißen, machen davon schon Sinn. Aber es ist eine Sache, vielleicht, die man noch zusätzlich dazu sagen soll, man muss sich manchmal von alten Paradigmen lösen können. Also wir oft versuchen quasi neues Lernen. Wir müssen alles schneller und besser werden. Aber manchmal muss man einfach Altes loslassen. Und das ist, glaube ich, ein spannender Satz, der in den seltensten Fällen so wirklich, sagen wir mal, gemacht wird.
Ja, ich finde es generell, wie gesagt, spannend. Und man sieht ja jetzt schon bei einigen Unternehmen, dass sie neben ihrem historisch großgewachsenen Unternehmen jetzt Nebenprozesse aufsetzen. Was heißt Nebenprozesse? Eigentlich eine parallele Welt, die mit den neuen technologischen Lösungen daneben mitläuft, bis sie das alte abschalten können. Also sowas gibt es ja auch schon, solche Modelle.
Ja. Es gibt auch solche, wo die Nebenprozesse neben der laufen und die laufen alle nebeneinander. Und man schafft sich so ein paar Schattenarchitekturen. Das ist auch sehr modern, das ist auch sogar sehr, sehr spannend. Ja, aber nee, es ist super faszinierend. Aber wir kommen langsam zu Ende von unserer Folge. Und damit sich unsere Zuhörer, und das, wir machen uns immer spaßig, dass die dann halt irgendwie am Ende noch in Kreisverkehr rumdrehen, bis wir fertig sind. Und letztes Mal haben jemand gesagt, dass der wirklich auf dem Parkplatz vor Arbeit noch wartet, bis er die letzten 3 Minuten hört. Und wir wollen jetzt nicht, dass er da 10 Minuten sitzt. Kommen wir zu unserer letzte Kategorie, und die ist overrated, underrated, das heißt bezogen auf die Themen, die wir heute besprochen haben oder allgemein. Was findest du in Kontext natürlich auf BPM und unser Leben, unser Arbeitsleben, overrated und was underrated? Und damit du das vielleicht leichter hast, kann der Daniel starten.
Okay, ich fand eure Anekdoten mit Vodafone spannend. Ich habe das Thema auch für mich, ich würde sagen, fast schon ein bisschen durchgespielt. Vielerlei, ich weiß langsam, welche Wörter man sagen soll, dass man in der Kundenhotline weiterkommt. In Kombination, dass wir durch die Firma, die hier quasi auch im Vodafone-Vertrag hatten, einen persönlichen Ansprechpartner hatten und wir da gelernt haben, was für ein crazy Spielraum die auch in den Verträgen haben. Also wir konnten da mit dem persönlichen Ansprechpartner in einem der Flagship-Stores so ein crazy Angebot aushandeln. Das war cool. Also, und da will ich jetzt, was ich underrated, der menschliche Kontakt, also dieser Support, wie ihr es gesagt habt, und wo kann man eventuell Unterstützung anbieten, sei es Prozessautomatisierung, sei es KI, die bei Standardfragen wie, wie schließe ich meine Fritzbox an oder meine Fritzbox blinkt, was kann ich dann tun, wie sie da vielleicht in solchen Momenten helfen kann. Also punktueller Einsatz und nicht so ein genereller Einsatz von, wir haben eine neue Technologie, wir schieben es über alles. Weil ich glaube, dann hat man 2 von 3 Leuten hier in dem digitalen Raum verprellt. Also ihr zwei seid nicht mehr so die Vodafone-Freunde. Bei mir geht's noch. Das ist absolut underrated, dass man ja das nicht unterschätzen sollte, die Auswirkung. Und overrated muss ich schon sagen, dass diese Diskussion, was immer alles nicht geht, was wir ja perfektioniert haben in vielen Bereichen und wie wir das quasi vielleicht aufsetzen oder quasi nutzen könnten in dieses coole, motivierende, innovative Denken, das ist irgendwie da hinzukommen. Also nicht so viel klagen, sondern einfach mal sich trauen und was machen. Und ganz wichtig, auch Sachen entscheiden und dann dazu stehen. So, jetzt höre ich auf. Natascha.
Ja, ich glaube so dieses Thema KI generell und dass sich alle Unternehmen mehr trauen müssen. Ich glaube, ja, viele müssen sich mehr trauen. Ich glaube aber auch, dass es halt einfach Unternehmen gibt, die sich wohl überlegen müssen, wie weit sie es einsetzen wollen, dass das halt echt nochmal genauer von Unternehmen halt auch beleuchtet wird, bevor sie es einsetzen. Und ja, also das ist auf jeden Fall was, was mir extrem am Herzen liegt.
Okay, ich würde underrated happiness nennen. Ich finde, dass man unterschätzt, dass die Mitarbeiter glücklich sein müssen, damit die motiviert sind. Mhm. Und ich glaube, dass man auch unterschätzt, dass die Kunden glücklich sein müssen, gerade in Support-Hotlines, damit die gute Laune und gute Werbung für Unternehmen machen, weil ich glaube, das ist die größte Werbung, ist, wenn die Kunden zufrieden sind. Und wenn man das vergisst, dann ist das natürlich schade. Und ja, overrated, was würde ich aus overrated machen? Weiß ich gar nicht.
Heißt heute keins. Dann,
ich hab keins.
Liebe Natascha, willst du unseren Zuhörenden noch was mitgeben?
Ich glaube einfach, dass wir aktuell in einer sehr spannenden Zeit sind und ja, jeder seinen Teil dazu beitragen sollte, damit wir unsere Zukunft, egal ob digital oder nicht digital, so aufstellen, dass sie zu unserem besten Wohl ist.
Cool. Das ist ein gutes Ende. Dann, liebe Zuhörer, ich würde sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt gerne der Natascha. Der Link zu ihrem LinkedIn-Profil ist natürlich in unseren Shownotes. Und teilt es unter euren Freunden und euren Kollegen. Und dann bis ganz bald. Wir freuen uns. Ciao, ciao.
Tschüss.